Das ist schön, wenn man in diesen Weihnachtstagen so viel Freude und Liebe erfährt. Und ich hoffe, dass es auch für Sie gefüllte Tage sind. Und doch ist das Schönste, wenn wir uns hier versammeln können und neu über das Wunder nachdenken, was uns Jesus schenken will. Dem Prophetenwort des Jesaja heißt es in der Enttäuschung über die Regierenden der damaligen Zeit im Warten auf den neuen Messias: Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Rat, Kraftheld, ewig Vater, Friedefürst. Wir wollen nun miteinander singen vom Lied 32, die Verse 1 bis 3 und 5. Die jetzt keinen Platz mehr finden, drüben in der Übertragung hat es noch Sitzplätze oder hier Stehplätze, je nach ihrer Gesundheit. Wir singen vom Lied 32, die Verse 1 bis 3 und 5. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für all das, was wir auch in diesen Tagen des Festes jetzt wieder erlebt haben. So viel Liebe von Menschen, die uns grüßen und die uns erfreuten, die uns begegnet sind, mit denen wir zusammen waren. Aber am meisten wollen wir dir danken, dass du uns begegnet bist, dass du zu uns geredet hast. Und wenn jetzt diese Festtage zu Ende gehen, dann musst du mit uns mitgehen, damit nicht die Dunkelheit der Welt wieder uns überfällt. Über so vielen von uns liegt die Angst und das Grauen und die Einsamkeit und die Sorge. Und du machst doch alles hell. Du bist gekommen, um Licht in die Dunkelheit unseres Lebens zu bringen. Und darum möchten wir dich bitten, dass du heute uns das Geheimnis deines Kommens in die Welt noch einmal so groß machst, dass wir dich aufnehmen, dir begegnen und das dann auch wirklich bei uns allen erleben. Wir wollen dir in der Stille all das jetzt bringen, was uns bedrückt und schwerfällt. Wir beten in der Stille. Herr, danke, dass du Wohnung bei uns machst. Amen. Und nun hören wir den zweiten Teil des Haydn-Trompetenkonzerts.
Ich lese aus dem Kolosserbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 15 bis 23. Christus, der Erste in Schöpfung und Erlösung. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen, und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Thank you.
so schön, wenn Musik erklingt und nur Blech und doch von Meisterhand gespielt. Wie schön, wenn Sie Ihre Stimme jetzt zum Lob Gottes erschallen lassen, jauchzet Ihr Himmel vom Lied 33, die Verse 1 bis 3. 33. Unser Predigtext steht Jesaja 11. Wenn wir in diesen Tagen von den Spannungen in Nahost hören und lesen, dann wird uns ja immer wieder bewusst, dass das Volk Israel diese Abschnitte liest und wartet auf den Messias. Sie wissen genau, dass Ihre Regierung, ob das nun Likud oder Arbeiterpartei ist, die Probleme nicht lösen kann. Der Messias muss her. Und das hilft uns vielleicht ein wenig wieder zu verstehen, was wir in Jesus entdecken und finden. Er ist der Messias-König. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais. Das Lied, es ist ein Ros entsprungen, der abgehauene Stamm von dem Vater Isai, aus dem das Geschlecht Davids kommt, wo nochmal ein kleines Reis hervorwächst, ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören. Beim Bibelwort ist ja immer so, dass uns ungewohnt ist. Ja, wie soll er denn anders Recht sprechen? Ein Richter kann nur Urteil sprechen nach dem, was er sieht, nach dem, was er hört, was ihm die Zeugen sagen. Aber wenn der Messias kommt, der wird nach dem Willen Gottes Recht sprechen. Und das ist ganz anders als das, was die Augen sehen und die Ohren hören. Er wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stab seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Nicht bei dem Wort gewalttätig, dass Sie das richtig verstehen. Das ist doch Aufrührer, der Terror macht. der sich wieder Gott auflehnt. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Warum ein kleiner Junge? Weil der ja sonst Reis ausmacht. Der hat keine Angst mehr vor den Tieren. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter. Es war im Orient ja der Schrecken einer Mutter, wenn sie ihr Baby sah, das am Loch der Otter spielt. Wie wenn sie heute eine Mutter sieht, wie ihr Kind auf die Bundesstraße rausrennt. Da ist man verloren, Lebensgefahr. Da wird es keine Lebensgefahr mehr geben. Und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Herr, mach uns groß, was du uns alles schenken willst. Amen. Bevor wir aus diesen Weihnachtstagen nun herausgehen, soll uns das noch einmal groß werden, was mit der Geburt Jesu geschehen ist. Viele Leute werden sagen, so, jetzt liegt das hinter uns, und sie wenden sich wieder den Problemen und den Fragen zu, die ihnen von der Welt gestellt werden. Für sie war das eine nette, rührselige Familiengeschichte. Maria und Josef, ist ja mal schön, dass man an einem Abend auch so Zeit hat, über so ein kleines, heimeliges Geschichtchen nachzudenken, denken manche. Aber in der Weihnachtsgeschichte haben es die Engel so deutlich gemacht, dass die Geburt Jesu Weltbedeutung hat, Weltdimensionen hat. Mit der Geburt Jesu ist eine ganz neue Zeit angebrochen. Wissen das eigentlich die Christen noch? Frieden auf Erden. Jesus allein kann der Welt Frieden schaffen. Wenn man dieses Thema anschneidet, da muss man schon wieder aufpassen, weil so viele heute sagen, komm, dann vereinnahmen wir den auch noch, dann muss der auch noch im Geist in unseren Reihen mitmarschieren und in der Menschenkette die Hand reichen, dem drücken wir noch ein Plakat in die Hand. Es sind so viele heute tätig, um Frieden zu schaffen, und wir wollen sie nicht karikieren. Aber wir wollen wissen, dass alle Versuche der Menschen, Frieden zu schaffen, leider scheitern. So wie das große Friedensreich des Augustus, das er gerade zur Zeit der Geburt Jesu ausrufen ließ und das doch den Menschen so viel Leid und Not nur brachte, gerade dort auch in Israel durch diese schlimme Ausbeutungspolitik der Römer. Frieden, wie oft haben wir dieses Wort schon gehört bei den Großen und Mächtigen unserer Zeit, nicht bloß bei Lenin. Es kommt ja einem ein schales Gefühl an, wenn man Arafat sieht und er zum Frieden einlädt. Eine merkwürdige Heuchelei in dieser Welt, was Frieden angeht. Und Jesus soll Frieden bringen, er allein. Er allein. Das ist wichtig. Und dass wir die große Weltdimension der Geburt Jesu noch richtig verstehen, hilft uns heute auch dieses Prophetenwort des Jesaja, der uns in einem kurzen Zeitraffer durch die Jahrhunderte hindurch die große Weltbedeutung des kommenden Messias Jesus zeigt. Keine rührende Familiengeschichte. Jesus mit Weltbedeutung. Jede Stunde der Weltgeschichte hat in Jesus ihr Ziel und ihre Mitte. Nur von Jesus her kann man denken, das ist das wichtigste Ereignis, das überhaupt in dieser Welt geschieht. Das steht als der Wendepunkt da zur neuen Welt, die unter uns kommt und die einmal sein wird. Und das ist jetzt wichtig. Der Name Jesus ist so groß und mächtig. Wir werden mit Leidenschaft protestieren und entgegentreten, wo heute Christen unter Jesus sich nur noch so einen frommen, lieben Menschen vorstellen. Er ist der Herr, der Messias, der Christus, der Auferstandene. In dem Namen Jesus werden sich einmal alle Knie beugen. Die Knie der Engel im Himmel und die Knie der Dämonen und der Teufel unter der Erde. Und alle Zungen werden bekennen, dass Jesus der Herr sei. An dieser Frage, was wir von Jesus meinen, glauben und denken, scheidet sich unser Glaube. Und unsere Weihnachtsfreude liegt doch darin. Und was Sie mitnehmen aus diesen Weihnachtstagen, wenn ich es bloß zusammenfassen wollte, wenn Sie dann so von sich sagen können, unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünde und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Für uns gibt's gar nichts Größeres mehr als zu wissen, Jesus ist da und ich darf mich unter ihm bergen und mich freuen, weil er der Herr und König ist. Jetzt habe ich versucht, das doch Ihnen noch auf dreifache Weise zu sagen. Wir könnten jetzt aufhören, aber ich will es noch ein wenig erläutern. Und ich mache das gern am zweiten Feiertag, eine Lehrpredigt. Eine Lehrpredigt, weil Lehre und Wissen wichtig ist, um unseren Glauben besser zu verstehen. Was ist denn das Geheimnis Jesu, seiner Größe und seiner Macht? Es liegt ja bei Jesus nicht in seinem äußeren Erscheinen. Für uns spielt das eine große Rolle. Viele sind traurig, dass sie nicht groß gewachsen sind. Manche wollten stärker sein. Bei Jesus spielt das keine Rolle. Nicht sein Äußeres, seine Erscheinung ist wichtig. Was ist es dann? Seine Herkunft. Er kommt aus einem großen Geschlecht, aber die Familie war verarmt. Und der Glanz der früheren Jahrhunderte ist verblasst. Bei Maria und Josef, wir kennen die Stammbäume. Aber jetzt ist noch einmal wichtig, wenn wir zurückgehen, wir sind im 8. Jahrhundert vor Christus. Im 8. Jahrhundert vor Christus. Wie der Jesaja vorausblickt und das Kommen des Heilandes Jesus sieht. Und da kündet er gleichzeitig eine ganz traurige und erschütternde Botschaft an. Israel wird von Gott gedemütigt und zerbrochen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir bis in unsere Tage hinein die Leiden Israel sehen, dann müssen wir wissen, was hier geschieht. Genau das wird Gott auch an seiner Gemeinde tun, an uns. Wir wollen uns nie brüsten. Israel hat nie eine weltpolitische Rolle gespielt. Alle Nachbarvölker drumherum haben weltpolitisch große Rollen gespielt. Die Assyrier und die Griechen, die Mazedonier, die Ägypter, alle. Die Römer, die Phönizier. Aber Israel nie. Und doch ist Israel das auserwählte Volk bereitet, das Lob Gottes in der Welt zu verkünden. Und wo Israel diesem Auftrag nicht gerecht wird, greift Gott richtend und strafend ein. Das wird der Gott auch mit uns, mit seiner Gemeinde tun, wenn wir das nicht fertigbringen, vor der Welt seinen Ruhm zu verkündigen. Und so wird der Stamm Isais abgesägt. Das Herrscherhaus David wird gefällt. Als Jesaja das angekündigt hat, war das ja noch 200 Jahre vor der Katastrophe oder 120 Jahre vor der Katastrophe, wenn Jerusalem fallen wird, 587. Und er sagt, das wird sein, Gott kann nicht mehr mit diesen Herren weiterarbeiten, die auf dem Throne Davids sitzen. Die sind nicht die nach dem Herzen Gottes. Aber dann wird einer kommen, der Messias, und das Besondere an dem Messias ist jetzt was? Der Geist Gottes ruht auf ihm. Das ganze Geheimnis liegt darin, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, ganz in Jesus Raum gewinnt. Ach, das ist so groß, was hier erzählt wird. Und es wird noch einmal für jeden damaligen Hörer war das völlig klar. So war das doch auch angefangen mit den Königen in Israel. Der Bauernjunge Saul, der ausgezogen war, seine Eselin zu suchen, kommt zum Propheten Samuel und er salbt ihn. Kaum war diese kleine Zeremonie vorbei. Wer war denn Saul? Er hat ja keine Ausbildung und kein Training empfangen für dieses große Königsamt in Israel. Und der Geist des Herrn geriet über Saul. Nur so kann Gott in einem Menschen wirken. Seit dem Beginn der Schöpfung gibt es diese schreckliche Zerrissenheit in der Welt. Gottes Geist schwebte über dem Wasser und schuf die Welt, aber kaum sind Menschen da, dann reißen sie sich los von dem Geist Gottes, wollen selbst bestimmen, was gut und böse ist. Und nun sucht Gottes Geist wieder Raum im Auserwählten und im Gesalbten, aber bei Saul wissen Sie, wie das ausging. Ein böser Geist kam über Saul und dann fängt er an zu rappeln. Und Gott erwählt sich einen anderen nach dem Herzen Gottes. Lesen Sie wieder die Geschichte der Erwählung Davids. Samuel salbt ihn und der Geist des Herrn kam über David. Das hat den David ein ganzes Leben lang nie losgelassen. Gerade weil er sich mehrfach an Gott schwer versündigt hat. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Die ganze Sendung dieser Wurzel Jesse, die ist doch darin gefährdet, dass der Geist Gottes nicht da bleibt. Und nun wird verkündet, wenn der Messias kommt, auf dem ruht der Geist Gottes. Nicht nur kurze Stippvisite, er wird ganz dort in Fülle da sein. Und das ist erfüllt in Jesus. Das Geheimnis seines Wirkens, der Geist ruht in ihm. Jetzt das Zweite. Er wirkt mächtig. Wenn Sie ein wenig im Jesaja-Buch lesen, fällt auf, wie dort ein Gegensatz beschrieben ist. Auf der einen Seite wird immer wieder dem Volk vorgeworfen, ihr traut auf das Fleisch. Und da wird gemeint auf die große, starke Reiterarmee und die Streitwagen Ägyptens. Das heißt, das ist doch Fleisch. Warum traut ihr auf die Rosse Ägyptens? Und warum traut ihr nicht auf den Geist Gottes? Das wusste Israel. Der Geist Gottes kann ganz verborgen wirken. Wir hatten in der Bibelstunde diese herrliche Weissagung gelesen, Jesaja 7, wo dem zitternden König Ahas, der um seine Befestigungsmauern herumgeht, gesagt wird, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Du musst Gott vertrauen und dann kann Gott auch durch schwache Mauern und durch schwache Menschen wirken. Weil bei Gott nicht das wichtig ist, wie stark die Schenkel sind und wie groß die Körperkraft ist. Es kommt auf den Geist Gottes an. In dem Denkmal, das in der Knesset in Jerusalem dem Parlament gegenüber steht, dieser siebenarmige Leuchter ist ja in der Mitte dieses Wort aus Sacharja. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Die Erneuerung Israels kommt nicht aus den Düsenjägern, nicht aus der Armee, sondern aus dem Geist Gottes. Das wissen ja die strenggläubigen Juden in Mea Shearim, deshalb opponieren sie der Staatenbildung. Der Geist Gottes muss das bewirken. Und wie wird denn das denn sein, wenn der Geist Gottes kommt? Wir müssen aufpassen, wir sehen das jetzt immer wieder bei uns so, wenn wir über so ein Thema reden. Ich beobachte auch unter Christen, die sagen, ja nun, das ist ja ganz gut, dass der Geist Gottes was wirken muss, aber ich muss doch jetzt mit meinen Taten etwas vollenden. Und wir konstruieren immer einen Gegensatz zwischen Glauben und meinen Werken. Sicher, es kommt jetzt darauf an, dass ich was tue. Es wird völlig vergessen, dass der Geist Gottes ja voller Energie ist. Geist Gottes ist tätig, schaffend und wirkend, ohne Unterlass am Arbeiten. Nur in unserem Leben hat er keinen Raum. Erst dann geschieht Neues, wenn wir dem Geist Gottes Raum geben. Und man stutzt ja immer wieder, wenn man bei Jesus beobachtet, wie Jesus gar nicht schweißtriefend gearbeitet hat, sondern aus der Stille im Gespräch mit dem Vater kam und dann wirkt er die Wunder der neuen Welt. Aus der Kraft des Geistes. In der Offenbarung wird noch einmal Jesus gezeigt in der Herrlichkeit. Und da wird von ihm gesagt, der die sieben Geister hat, die Fülle des Geistes ruht in ihm. Und als Jesus zum ersten Mal in der Synagoge von Kapernaum auftrat, sagt er dieses Wort, in der Synagoge von Nazareth, Lukas 4, der Geist des Herrn ist über mir. Ich darf jetzt den Gefangenen die Freiheit predigen, den Blinden, dass sie sehen werden. Ich darf die Wunder des neuen Gottesreiches verkündigen. Und ich kann nur daran einmal zeigen, wie die große Wende geschieht im Kommen Jesu, weil er voll des Heiligen Geistes ist und Gott in Macht in ihm wirken kann. In unserem Leben ist das ein notvoller Gegensatz. Wir haben auf der einen Seite unsere irdische Art, wie wir geboren sind, die auch so gegen Gott kämpft und sich nicht in Gottes Ordnungen fügt. Aber dann wird gesagt, dass das der neue Bund sein wird, wenn der Geist Gottes uns den Willen Gottes und die Gebote ins Herz schreibt und wir mit Freuden und von innen heraus seine Gebote erfüllen können und ihm gehorsam werden. Wie wird das sein, wenn der Messias kommt in der Kraft des Geistes und wirken wird? Und nun wird das dort erzählt. Er kommt und wirkt und der Geist wird beschrieben. Es ist der Geist der Weisheit und des Verstandes. Ich finde es nicht richtig, wenn manche den Eindruck haben, der Geist Gottes zeige sich vor allem am Irrationalen. Manchmal, dass man fast denkt, das wie verrückt, dass einer verrückt und sagt, das ist der Geist Gottes. Ich denke, den Geist Gottes erkennt man zuerst an der Weisheit. Der Geist Gottes macht mich nicht blöd. Der Geist Gottes macht mich weise. Er hilft mir, auch die Gedanken Gottes zu verstehen. Das ist eine Wirkung des Geistes Gottes, dass er mich einführt in die göttlichen Gedanken und dass ich Gott erkennen kann. Verstand ist ausdrücklich hier genannt. Die Erscheinung Jesu war nicht so, dass man den Eindruck hatte, hier kommt einer, der ganz verrückt daher redet in Ekstase, sondern seine Worte waren verständlich und klar. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke. Er spricht das Wort, das wirkt und das Menschen erreicht und verändern kann. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, das ist dann beim Wirken Jesu so groß, dass er doch weiß, was der Vater will. Herr, mach mir das groß, dein Wille geschehe. Ich möchte doch nicht meinen eigenen Kopf durchsetzen. Lehre mich deinen Willen. Die Taten des Messias sind mächtig und er wirkt aus der Kraft des Geistes. Wenn wir aus diesen Weihnachtstagen herausgehen, Jesus geht doch mit, in der Kraft des Geistes will er bei uns sein. Will sie leiten und führen und lenken. Und noch das Letzte, er schafft eine vollkommene Erlösung. Wie hat Sie das vorhin berührt, als Sie diese Worte hörten von diesem harmonischen Frieden in der Natur, als plötzlich da die Löwen bei den Lämmern ruhen? Ist das ein märchenhaftes Bild? Nein? Ich bin davon überzeugt, dass Gott diese neue Welt herbeibringt. Wenn einmal das erfüllt sein wird, dass der Geist Gottes sein wird, alles in allem, und diese schreckliche Zerrissenheit aufhört zwischen Fleisch und Geist, wenn Gott überall ist, muss das doch noch ein wenig erklären, weil das ja zu unserer Natur gehört. Der Stärkere lehnt sich auf und drückt den Schwachen auf die Seite. Wir nehmen das als völlig normal. Der Streit herrscht bis hinein in die Tierwelt. Das bewahrt uns auch immer wieder davor, heute diese Naturwelt um uns herum ideologisch zu vergöttern. Diese Welt leidet mit, und Paulus redet schon vom Seufzen der Kreatur, von dem Warten auf Erlösung, das in der Natur sichtbar wird. Aber das ist ja nicht nur in der Tierwelt, sondern wir alle tragen schwer an unserem Leib. Über diese Weihnachtstage hat mich's wieder niedergedrückt, wenn man an den Krankenbetten auch unserer Gemeindeglieder steht. Und wenn man an Sterbebetten bloß noch schreien kann, Herr, mach doch ein Ende. Das ist so schwer. Wir leben noch nicht im Himmel. Das ist nicht wahr. Wir sind noch nicht da. Wir müssen alle noch ganz tief durch. Wir haben noch die Erniedrigung unseres Leibes auszuhalten. Und wir sehnen uns nach unseres Leibes Erlösung. Paulus sagt einmal, wir haben vom Geist Gottes ersten Pfand bekommen. Was ist denn dieses Pfand? Dass ich überhaupt zu Jesus Herr sagen darf. Niemand kann Jesus einen Herrn heißen, ohne durch den Heiligen Geist. Da wirkt ja Jesus schon diesen Glauben in mir. Und dann das andere, dass er mich die Furcht Gottes lehrt und Erkenntnis des Willens Gottes schenkt, dass ich beim Bibellesen verstehe, dass das jetzt nicht bloß an meinem Ohr vorüberzieht, sondern mein Herz und Gewissen trifft. Das wirkt Gottes Geist. Und wir sehnen uns danach, dass doch heute schon Gottes Geist uns umwandelt. Ich habe auf Ihren Platz legen lassen das Wort über die Heilung von Krankheiten. Wir erleben viel große Wunder und doch ist es nur ein kleines Pfand, nur so ein Lichtsignal der kommenden Herrlichkeit. Leider müssen die meisten von uns im Harren sich üben. Und dann reift der Glaube dadurch, weil der Geist Gottes ihn am Leuchten erhält. Und ich sehne mich danach, wenn ich einmal einen geistlichen Leib haben werde, einen neuen Leib, der nicht mehr schwach ist, der nicht mehr verwest, der nimmer krank wird, der der Auferstehung Jesu Christi gleichgestaltet ist. Und das wird hier erzählt, dass das kommen wird, wenn einmal der Geist Gottes alles in allem sein darf. Wir müssen noch durch die Todesschranke hindurch, wir sind noch nicht hindurch. Auch Paulus sagt das in diesem Kapitel von Römer 8, wo er sehr viel sagt vom Wirken des Geistes Gottes, der in uns das Beten treibt. Dann, wenn ich nicht mehr beten kann, da vertritt er mich mit Seufzen. Und doch harre ich auf die Vollendung, wenn einmal der Geist Gottes alles in allem sein wird. Das ist in Jesus angebrochen. Und ich darf heute nehmen aus der Kraft des Geistes Gottes. Wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt von des Leibe, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dass wir heute eine weithin vollmachtslose Christenheit in Deutschland sind, das liegt doch daran, dass wir vielleicht auch nur den Problemen der Zeit hinten nachlaufen können und meinen, wo wir da noch ein Wort zum Frieden sagen, hier noch was nachreden. Nein, das heißt, da wo wir wieder vom Geist Gottes getrieben Menschen Jesus groß machen, kann Jesus auch in unseren Tagen diesen Dienst tun an Menschen, rechtsprechenden Elenden und Armen. Und dann tu das, Jesus, dass er die Kranken und die Leidenden durchträgt und den Glauben fest erhält und Menschen tröstet und aufrichtet. Zweifelnde gewiss macht im Glauben, das geschieht doch heute. Er lehrt in der Kraft des Geistes, er spricht Gerechtigkeit und urteilt Recht. Was erleben wir da in diesen Tagen, wo Menschen heraustreten aus der Gottlosigkeit und ihr Leben neu ordnen vor Gott? Ich bin überzeugt, dass jeder das verstehen kann. Es wird in der Welt keinen Frieden geben, solange in meinem Leben die Sünde und das Unrecht ist. Und jeder von uns kommt ja von seinen Sünden gar nicht los. Das belastet ihn ja in der Tiefe. Das Unrecht tun, die Gemeinheit, die hässlichen Gedanken, die Empörung gegen Gott. Und erst da, wenn der Geist Gottes uns neu machen kann und wenn Jesus in unser Leben tritt und uns Recht macht und Gerechtigkeit zuspricht und es neu macht, erleben wir den Frieden in einer friedelosen Welt. Und das ist dann so groß, dass der Messias, König Jesus, mit uns geht. Wir stehen nicht bloß um die Krippe an den Festtagen, sondern lassen uns von Jesus hineinführen in das neue Jahr. Und freuen uns, dass Jesus sein Reich angefangen hat aufzurichten in dieser Welt, das unsichtbare Reich Gottes, wo die Menschen aus allen Zungen und Sprachen ihm heute schon zujubeln. Ich möchte noch viel mehr Jesus Raum geben in meinem Leben. Ich darf Sie nur bitten, lassen Sie ihn ein und König und Herr Ihres Lebens sein. Amen. Und nun singen wir das Lied Freuet euch, ihr Christen alle, 25, die Verse 1 bis 3. 25. Wir singen es ohne das Halleluja. Beten. Herr, du hast die Welt mit ihren tausendfachen Leiden selbst durchlitten. Und du kannst mitfühlen auch mit all denen, die heute schwer durchmischen. Aber du willst tragen. Und du willst das schaffen, dass wir überwinden können und siegen. Dass nicht das Leid triumphiert, sondern wir hindurchgehen als die Lobenden und die Dankenden. Und da möchten wir dich bitten, dass du unseren Glauben fest erhältst bis ans Ende. Gib uns deinen Geist und wohne du in uns. Dein Rat soll uns leiten und dein Verstand gib uns ihn, damit wir besser begreifen, was du uns sagen willst. Gib uns ein Herz und Ohren, wie ein Jünger hört, dass wir gehorsam in deinen Wegen und in deinen Befehlen bleiben. Dass wir uns in allem gehorsam unter deine Führung stellen. Wir wollen uns auch beugen unter die Not, dass in weiten Teilen unseres Volkes Menschen dich nicht mehr kennen. Und deinen Namen lästern. Herr, auch von uns geht so wenig Leben aus. Und darum geh du mit uns, wenn wir dich bezeugen wollen, wenn wir nur deinen Namen groß machen wollen vor der Welt, so dass Menschen zum Glauben an dich kommen und erkennen, wie du heute wirkst und was du heute tust. Erneuere du deine Gemeinde. Und wir bitten dich auch, für dein Volk in der ganzen Welt und für dein Volk Israel. Erbarm du dich auch seiner. Du hast Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch vom Lied 33 den 7. Vers, nicht 7a, sondern den 7. Vers. Ganz herzlichen Dank auch für die Ausgestaltung dieses Gottesdienstes. Ich darf noch auf die Gottesdienste hinweisen. Silvester, Jahresschluss, steht ja im Notizenzettel und die Auswärtigen mögen die mitnehmen oder die heute Gäste sind, dass sie informiert sind. Wir haben zwei Gottesdienste an Silvester, 16.30 Uhr und 18 Uhr. 18 Uhr schließt sich das Abendmahl an, das heißt, wir machen einen kurzen Einschnitt. Man muss nicht um 18 Uhr am Abendmahl teilnehmen. Zweiten Gottesdienste ruhen noch bis zum Erscheinungsfest einschließlich. Das Blatt, das auf Ihren Plätzen liegt, soll auch Ihnen helfen, ein wenig Klarheit zu finden über den Leiden, die Gott Ihnen auferlegt. Was nimmt er mir in dieser Zeit weg? Wir dürfen beten nach Jakobus 5 über den Kranken. Und doch wissen wir, dass wir alle noch den Tod erleiden müssen. Wir kommen nicht dran vorbei, sondern müssen hindurch und warten auf unseres Leibes Erlösung und freuen uns doch auf die neue Welt, in der es kein Leid und kein Geschrei mehr gibt. Unser Opfer heute wollen wir geben für die Familie Johnson. Die Sibylle geborene Glöckler stammt ja aus unserer Gemeinde und sie tut Missionsdienst. Die Missionen sagen oft, heute seien die meisten Christen nur noch auf Projekte aus und sie würden vergessen, dass es eigentlich so mühsam wäre, die Verkündigung des Evangeliums in aller Welt weiterzutreiben. Das stimmt. Oft sind wir ganz angesprochen, wenn wir sagen, da kann ich mit 50 Mark ein Patenkind füttern oder so. Es ist ja wichtig, dass auch in einer Welt wie in Japan, einer modernen Industriewelt, wo in vielen Städten das Evangelium von Jesus nicht bekannt ist, der Name von Jesus verkündigt wird. Und das ist so wichtig, dass wir auch hinter unserer Familie Johnston im Gebet stehen und sie mittragen, dass Gott ihnen auch Zugang gibt und dass der Geist Gottes das bewirkt, dass Menschen zum Glauben kommen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.